Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Evangelische, katholische, baptistische, methodistische, orthodoxe, adventistische, pfingstkirchlerische, pietistische, neuapostolische, und was für viele christliche verschiedene Kirchen und Gemeinden und Gruppierungen es noch so gibt, da ist trotz vieler schöner Annäherungen in den letzten Jahren immer noch manches Trennende. Aber da ist eins, was sie alle miteinander verbindet, was in jeder der Kirchen, egal ob hochkirchliche Lutheraner oder Jesus-Freaks, ob katholisches Mönchskloster oder evangelischer Jugendkreis, das eine, wenn wir vor ihm stehen, vor Gott, um zu ihm zu beten, dieses Gebet, das Jesus seinen Jüngern aufträgt, das Vaterunser. Vielleicht ist das nicht jedem klar, aber in jeder Kirche dieser Welt, in der heute Gottesdienst ist, wird es gebetet oder zumindest in fast jeder. Keine Stunde in der Woche, keine Minute, wahrscheinlich keine Sekunde jedes Tages vergeht, ohne dass dieses Gebet gesprochen wird. Es ist das Gebet, das Gott von seiner Gemeinde immer hört, immer zu und hören will. Ein Gebet, das die Welt umspannt, das nicht trennt, sondern einigt, in Tausende von Sprachen übersetzt, bis hin in die Gebärdensprache natürlich, an verschiedensten Orten, zu allen Zeiten. Jesus lehrte seine Jünger beten, heißt es da im Matthäusevangelium, so sollt ihr beten. So betet die große Gemeinde und so betet auch die Mutter abends am Kinderbett. Die Familie betet es am Sterbebett des Vaters. Der Teenager betet es ja vor der Klassenarbeit, weil ihm nichts anderes einfällt. Die Rentnerin vorm Frühstück oder abends beim ins Bett gehen. Es wird gebetet in Trauergottesdiensten und bei Hochzeiten, alltags und sonntags, vor lauter Angst und vor lauter Glück. Weil es das Gebet Jesu ist. Weil in ihm alles gebündelt ist, so wie in einem Brennglas gebündelt ist, was wir glauben, auf was wir hoffen. Es ist sein Gebet und es ist unser Gebet. Und dieses Gebet soll uns beschäftigen in den nächsten 3 Wochen, der unser Vater unser. Bevor wir mit der Anrede anfangen, will ich mal eine Sache vorher sagen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das Vater unser ist ein Bittgebet. Ja, ganz hinten dran steht, ist nachträglich auch dazugekommen, ein Lobpreis, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber zunächst ist es vor allem eins, ein Bittgebet. 7 Bitten sind es, na klar, muss ja sein. 7 Bitten, weil 7 alles ist, ja, wenn man verknallt ist, ist man im 7. Himmel und wenn man alles hat, hat man die 7 Sachen und wenn man noch weiter weg wohnt als im Oberharz, ist man hinter den 7 Bergen. Aber das wissen Sie ja sowieso. 7 Bitten, die alles umschreiben, worauf es ankommt. Das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zu deinem Nächsten und das Verhältnis zu dir selbst. Das Vaterunser ist ein Bittgebet. Und das Gebet ist immer und zuallererst Bitte. Nun gibt es Christen, nicht wenige, die meinen, es wäre doch nicht richtig, Gott immerzu mit seinen Bitten zu bestürmen. Wichtiger sei, ihn anzubeten, ihn zu preisen, ihn zu loben, ihm zu danken. Und nun bin ich der Letzte, das wissen Sie, wenn Sie mich ein bisschen kennen, dass Lob und Dank nicht wichtig sind, würde ich niemals sagen. Aber das, worum es im Gebet als erstes und wichtigstes geht, ist immer die Bitte. Und das ist nicht ehrenrührig, Gott zu bitten. Selbst dann nicht, wenn ich keinen Dank mehr dazulegen kann, so als müsste ich Gott noch ein bisschen Danke sagen, damit er überhaupt zuhört, wenn ich ihm was bitte. Ja? Das Wesen des Gebetes ist die Bitte. Im Gebet geht es um ein kindliches Vertrauen. Und nun frage ich dich, wenn das Gebet Ausdruck unseres Vertrauens und unserer Liebe zu Gott sein soll, was wird dem wohl am ehesten gerecht? Ich behaupte die Bitte. Ein Beispiel, wir haben Eltern unter uns, ja, mal alle Eltern, die Arme hoch, alle, ja, die Teenies, euch sage ich, ich wünsche euch, dass ihr Eltern werdet irgendwann, dass ihr Kinder habt, weil Kinder haben total schön ist, also meistens jedenfalls. Ja. Euch sage ich etwas, was, und euch natürlich auch, was eure Eltern mit Sicherheit bestätigen können: Es gibt für Eltern keine schöneren Momente, als gebeten zu werden um Hilfe. Na, vielleicht nicht bei einer Taschengelderhöhung, ja? Oder, ja, aber wenn zum Beispiel so ein Zweijähriges die Arme ausstreckt und sagt, Arm nehmen, weil es nicht sehen kann oder weil es gerade Angst hat, toll. Wenn der ansonsten so coole Zehnjährige kommt und sagt, kannst du mir das mal erklären? Wenn die 13-Jährige zu ihren Eltern geht und ihr Herz ausschüttet über den Zickenkrieg mit den Freundinnen, wenn die 16-Jährige ihren Liebeskummer nicht in sich reinfrisst, sondern sich bei Mama ausheult, und wenn der 18-Jährige mit seinen Fragen und Ängsten und vielleicht Komplexen das Gespräch mit dem Papa sucht. Ich sage euch, es gibt nichts, keine Bewunderung, keinen Applaus, kein Lob, was Eltern glücklicher macht als diese Erfahrung, gebeten zu werden und gebraucht zu sein, wenn es brennt. Und weil Gott ein Vater ist und weil Gott, wie die Bibel sagt, wie eine Mutter ist, darum ist das Schönste, was du ihm bringen kannst, deine Bitte. Darum ist das Vaterunser eben ein Bittgebet. Und Gott will sie haben, deine Bitten. Er will es wissen. Er will sie hören, deine kleinen und deine großen Nöte. Und deine Bitten sind schon Anbetung. Deine Bitten sind schon an sich ein Lobpreis. Denn wer bittet, der zeigt ihm ja seine leeren Hände hin und bekennt, du kannst es, Herr, ich nicht. Du überblickst es, ich nicht mehr. Du bist groß, ich nicht. Du weißt Rat, ich nicht. Ich bin eingeengt, bei dir ist Freiheit. Ich bin völlig sprachlos, aber du hast Worte des ewigen Lebens. Wisst ihr, wer Gott bittet, gibt ihm die Ehre, weil er sich ihm in die Arme wirft und gesteht und bekennt, ich brauche dich. Und darum beginnt es Jesus, wie er es beginnt, mit diesem Wort Vater. Und es ist das ganz Neue und das ganz Atemberaubende, was Jesus bringt und zeigt und deutlich macht, dass du ihn so nennen darfst. Papa, Vater im Himmel. Ich habe es oft schon erzählt, sage es heute nochmal, weil es heute hier unbedingt nochmal gesagt werden muss. Auf den knapp 1000 Seiten des Alten Testaments wird Jesus 11-mal Vater genannt. Auf den nur 300 Seiten des Neuen Testaments wird er wörtlich 155 Mal Vater genannt und noch 210 Mal im übertragenen Sinn. 365 Mal. Er ist und er bleibt natürlich der Ewige, der Gnädige, der Schreckliche, wie es in der Bibel heißt, der Unbegreifliche, der Mächtige, auch das. Aber er ist doch zuerst das, was Jesus sagt, Vater. Vater ist er und will er sein für dich, ganz egal, ob du einen leiblichen Vater bei dir hast oder nicht. Ob dein Vater ein guter Vater war oder nicht. Vielleicht hast du einen Vater gehabt und geliebt, aber hast ihn hergeben müssen, durch Scheidung oder Tod. Viel zu früh und du hast Sehnsucht nach ihm. Vielleicht hörst du das Wort Vater und hast jemanden vor Augen, der verständnislos und egoistisch war in deinen Augen. Einen vielleicht sogar, der dich gequält hat. Oder einen, in dessen Gegenwart du dich beschützt und groß und stark gefühlt hast. Ganz egal, was war. Er, dieser Vater, von dem Jesus redet, er will nicht Konkurrenz sein zu deinem Papa und auch nicht Ersatz für den, den du vielleicht zu Recht vermisst. Weit mehr will er sein, kein Vater abklatscht, sondern eben ein himmlischer Vater. Wörtlich ein Vater in den Himmeln. Und dieses in den Himmeln drückt ja zweierlei aus. Zunächst drückt es aus, er bleibt der Himmlische, auch wenn er der Vater ist. Er bleibt der Unverfügbare. Er wird nicht zum Väterchen, wie im russischen Märchen. Und auch nicht zum Papilein, wenn so eine 14-Jährige bei H&M noch ein viertes Teil haben will. Und der wird auch nicht zum alten Herrn, mit dem man irgendwann, wenn man ein guter Vater ist, auf einer Augenhöhe ist, auf einer Stufe steht. Doch dann drückt das im Himmel oder in den Himmeln auch das andere aus, was Jesus verkündet hat. Dass der, der himmlisch ist und nicht irdisch, der ewig ist und nicht vergänglich, der heilig ist und nicht verfügbar, dass er doch ein Vater ist und sein will. Obwohl er unbegreiflich ist, wird er greifbar und angreifbar in seinem Sohn. Obwohl er der himmlische ist, wird er ein Mensch und lebt ein ganzes Menschenleben mit allen Abgründen, mit allen Tiefen. Obwohl er ewig ist, ist er in der Zeit als Vater erfahrbar, heute. Und dann ist da das Unser. Manche deutsche Bibel übersetzt, wahrscheinlich weil es verständlicher klingen mag, unser Vater. Aber dann ist fast alles hin. Das ist auch nicht richtig. Luther übersetzt so wie der Urtext und so beten wir es ja auch. Denn dort steht eben nicht, dort steht kein besitzanzeigendes Fürwort, unser, sondern ein Personalpronomen. Jetzt keine Angst, ich mache jetzt keine Grammatikstunde aus der Predigt, aber es ist so ein wichtiger Unterschied, was da steht. Das erste Wort dieses Gebetes, dieses Mustergebetes für die, die zu Jesus gehören, ist das Wort Vater und eben nicht das Wort unser. Wir zeigen mit unser nicht unseren Besitz an, wie wir sagen können, hier neben der Kirche steht unser Auto, ja, und oben im Wohnzimmer steht unser Fernseher, das ist völlig klar. Aber du besitzt ihn nicht. Wir besitzen ihn nicht. Niemals. Vater unser heißt, er ist Vater für uns. Er ist der Vater, zu dem wir gehören, als seine Kinder. Der Vater, dem wir uns verdanken. Und so wird das Gebet, das Jesus seinen Jüngern als ein Mustergebet für das stille Kämmerlein an die Hand gibt, zum Gebet, das die Welt umspannt. Zum Gebet der Gemeinde. Er ist Vater, ganz persönlich für dich. Und er ist doch unser aller Vater, wenn wir im Glauben seine Kinder sind. Dieses Gebet stellt dich hinein in eine Familie, in der es Brüder gibt und Schwestern, wenn du ihm glaubst. So stehen wir, also Brüder und Schwestern kann man sich nicht aussuchen, das ist ein bisschen dumm. Aber ist auch schön, irgendwie. Du musst immer dran denken, dass der neben dir sitzt oder vor dir oder drei Plätze weiter, ihn genauso wie du auch Vater nennt. Und so stehen wir im Gottesdienst, wenn wir es beten, immer als seine Kinder vor ihm. Und wir bitten ihn schon mit dieser Anrede, dass er den Glauben in uns wachsen lässt, dass wir seine Kinder sind und er unser guter Vater. Und so beten wir mit dem Vater unser und sprechen ein Bekenntnis aus, dass er einer ist und dass wir seine Kinder sind. Und dass es ganz egal ist, ob wir 16 sind oder 60, ganz gleich, ob wir katholisch sind oder evangelisch, ganz gleich, ob wir Zweifler sind oder gläubig, ob wir Europäer sind oder Afrikaner. Dein Kind Gottes sein macht dich auch zum Teil dieser Gemeinschaft seiner Kinder. Und so ist jedes Vater unser schon mit der Anrede zugleich eine Bitte: Schaffe in uns und unter uns so eine Gemeinschaft, Herr, die sich nicht abgrenzt, sondern die gemeinsam zu dir kommt, um dich zu bestürmen mit den Bitten und mit den Ängsten. Jetzt und hier und überall dort, wo es gebetet wird. Und es wird überall gebetet, heute. Und wir wollen es miteinander beten, wenn Sie wollen, wenn ihr wollt. Und wer mitbeten will, den bitte ich einfach aufzustehen jetzt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und hören die Halleluja's, die wir herzlich begrüßen. Vielleicht machen wir ab.